Liebe Gemeinde, einen gesegneten vierten Advent. In 2 Tagen ist es soweit. Heiligabend. Weihnachten steht praktisch vor der Tür. Die 4 Kerzen am Adventskranz auch hinter mir leuchten und Türchen um Türchen nähert sich das große Fest. Weihnachtsgeschenke einkaufen und einpacken, Karten schreiben, Koffer packen und dann ab zu meiner Familie. Das ist zumindest mein Plan. Also mache ich mich noch schnell auf den Weg in die Stadt, um die letzten Geschenke zu besorgen. Langsam schlängle ich mich durch das geschäftige Treiben. Vorbei an den hell erleuchteten Buden auf dem Weihnachtsmarkt, vorbei an lauter Menschen, die es mal mehr oder weniger eilig haben. Der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und gewürzten Pilzen liegt in der Luft. All I want for Christmas, ertönt es aus den Lautsprechern. Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Ja, was wünsche ich mir eigentlich? Ich wünsche mir schon lange nicht mehr das, was ich mir als Kind gewünscht habe. Ich wünsche mir Zeit. Zeit, das Weihnachtswunder zu bestaunen, es irgendwie zu begreifen. Gott ist Mensch geworden. Gedanken verloren streife ich durch die Geschäfte, in der Hoffnung, noch irgendetwas Passendes zu finden. Ja, Gott wurde Mensch. Jesus ist geboren, er wurde gekreuzigt und ist auferstanden. Ich sinne über diese Worte nach und weiß doch kaum, was sie wirklich bedeuten. Jesus ist Gottes wunderbares Ja zu uns Menschen. Darüber soll diese Predigt gehen. Darüber möchte ich mit euch heute nachdenken, über das Weihnachtswunder und die Verheißung, die damit verbunden sind. Dabei möchte ich von dem Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen wird, ausgehen. Und das ist 2. Korinther 1, 18 bis 20. Bei der Treue Gottes, unser Wort an euch, ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich, also Paulus, und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein zugleich, sondern das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Also ehrlich gesagt habe ich mich gewundert, warum gerade dieser komplizierte Predigttext für den 4. Advent vorgeschlagen wird. Kein bisschen weihnachtlich. Stattdessen argumentiert Paulus theologisch. Denn Paulus hat im Vorfeld der Gemeinde in Korinth versprochen, sie zu besuchen. Aber dann ist er seiner Zusage nicht nachgekommen. Er hat seine Pläne geändert und nun steht seine Glaubwürdigkeit und was noch viel schlimmer ist, die Glaubwürdigkeit seiner Botschaft auf dem Spiel. Deswegen argumentiert er mit den komplizierten Worten dieses Textes. Bei der Treue Gottes schwört er. Er schwört, dass seine Botschaft wahr ist. Seine Botschaft ist nicht Ja und Nein zugleich. Paulus verkündigt nämlich das göttliche Ja. Deswegen verteidigt er sich und beruft sich auf Gott selbst, auf Gottes Verlass. Gott ist treu. Ja, natürlich leugnet er nicht, dass er seine Zusage nicht gehalten hat. Aber er argumentiert, dass er, Paulus, zuverlässig und glaubwürdig ist, weil seine Botschaft wahr und eindeutig ist. Es ist eine komplizierte und bisweilen gefährliche Argumentation. Dass Gott wahr und treu ist, rechtfertigt ja längst nicht unser Tun und Unterlassen. Nach dem Motto, gelingt der Plan, hat Gott es so gewollt, gelingt er nicht, sollte man das Ganze vielleicht noch einmal überdenken. Doch ich unterstelle Paulus einmal, dass es ihm weniger um sein Handeln und seine Rechtfertigung ging, als vielmehr um seine Botschaft. Seine Botschaft ist Christus. Er betont, dass er genauso wie all die anderen Aposteln auch Jesus Christus verkündigt. Und Jesu Botschaft ist eindeutig. Sie ist das Ja auf alle Verheißungen Gottes. Paulus und seiner Botschaft soll geglaubt werden, weil er Jesus, dieses göttliche Ja zu uns Menschen verkündet. Jesus ist die Erfüllung. Jesus ist das Ja-Wort Gottes zu uns Menschen. In ihm sagt Jesus Ja zu jeder und jedem Einzelnen von uns. Und ja, da leuchtet für mich Weihnachten in den Worten von Paulus auf. Denn an Weihnachten erinnern wir uns daran, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Gott wird Mensch und macht sich nahbar. Ist irgendwie wunderbar und unbegreiflich. Gottes Sohn wurde in diese Welt hineingeboren. Geboren von der Jungfrau Maria. Maria war eine junge Frau. Sie war mit Josef, einem Nachkommen Davids, verlobt. Sie wollte Josef heiraten. Und ich stelle mir mal vor, so in 1-2 Jahren waren vielleicht auch Kinder geplant. So ihr Plan. Doch plötzlich tauchte da dieser Engel auf. Und aus dem Nichts veränderte sich alles. Alle Pläne schienen auf einmal hinfällig. Schauen wir uns Marias durchkreuzte Pläne einmal genauer an. Was hat der Engel da zu ihr gesagt? Sie sei mit großer Gnade beschenkt und der Herr sei mit ihr? Maria erschrak und überlegte, was das Ganze zu bedeuten hatte. Sie beschenkt? Was meinte der Engel wohl damit? Und dann erklärte der Engel: Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Und weiter erklärte dieser Engel ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Schwanger. Es war einfach der falsche Zeitpunkt. Dahin schien all ihre Pläne, alles, was sie sich vielleicht für ihre Zukunft vorgestellt hatte. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn Gott so Großes mit ihr vorhat, warum fragt er sie dann eigentlich nicht? Zu etwas Besonderem ist sie auserwählt. Sie soll ein Königskind zur Welt bringen, den Nachfolger Davids, den Sohn Gottes. Wow, unglaublich. Und sie soll sich dann nicht fürchten, keine Angst haben? Leichter gesagt als getan. Denn nach dem Gesetz Moses droht ihr für Ehebruch die Steinigung. Und was soll Josef bloß sagen? Er war so ein netter und treuer Kerl und wenn er sie verlässt, dann würde auch er in Verruf geraten. Wird er sie verstoßen? Wie soll sie ihm das Ganze nur erklären? Und das noch glaubhaft. Sie wird den Sohn Gottes zur Welt bringen. Das kann sie ja selbst kaum glauben. Das klingt irgendwie nach einer schlechten Ausrede. Irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Die Freude über ihr erstes Kind scheint überschattet. So würde ich mir Marias Reaktion vorstellen. Doch stattdessen antwortet Maria, dass alles, so wie es der Engel beschrieben hat, geschehen soll. Sie gibt gewissermaßen ihr Amen dazu. Und mit Amen machen wir uns die davor gesagten Worte zu eigen. Wir stimmen ihnen zu. Also wenn wir in einer Gebetsgemeinschaft den Gebeten zustimmen, sagen wir Amen dazu. Das Amen ist unsere menschliche Antwort auf Gottes Taten. So soll es sein. Ja, Gott hilf und ja, Gott sei gelobt. Und auch Maria beginnt als Antwort, Gott zu loben. Sie freut sich. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist, seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, Unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Maria lobt und preist Gott. Denn Gott ist ihr durch einen Engel begegnet. Und Gott begegnet uns Menschen persönlich. Das ist nicht beängstigend. Vielleicht empfinden wir es als überwältigend, wenn wir die Größe Gottes erahnen können. Aber Gott überwältigt uns nicht. Wir können frei unsere Antwort auf Gottes Handeln geben. Maria lobt und preist Gott. Das ist ihre Antwort. Denn Gott hat sein Ja zu seinen Zusagen gegeben. Gottes Ja zu uns Menschen ist kein theologisches Konstrukt. Gottes Ja ist lebendig. Gottes Ja leuchtet in der Geschichte auf, in allen Verheißungen. Alle Verheißungen Gottes, all seine Versprechungen, die er nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift gegeben hat, also die auch in unserem Alten Testament stehen, sind in Christus bestätigt und erfüllt, so Paulus. Paulus denkt jetzt nicht daran, jede einzelne Verheißung aufzuzählen und dann abzuhaken, erfüllt. Und das habe ich jetzt auch nicht vor. Aber Paulus sieht sich gewissermaßen in einer Linie mit dem Zeugnis der Schrift. Denn dieses Ja Gottes ist nicht neu. Es zieht sich durch die Geschichte wie eine Spur, die man nachverfolgen kann. Und diese Spur beginnt tief in der Vergangenheit, im Alten Testament, zum Beispiel bei Abraham und Sarah. Da ist dieser alte Mann, Abraham, der mit seiner nur etwas weniger jüngeren Frau Sarah noch einmal seine Heimat verlässt. Auf seine Berufung hin verlässt er sein Vaterland, im Vertrauen auf Gottes Treue. Dass Gott seine Zusage wahrmacht, ziehen Abraham und Sarah los. Denn Gott hat ihnen versprochen, dass sie Nachkommen, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, haben werden und dass diese sogar ein Land besitzen werden. Abraham nahm dieses Versprechen ernst, heißt es. Doch langsam wurden die beiden älter und ungeduldig. Also in der Zwischenzeit hat Abraham deswegen auch schon mit der Sklavin Hagar einen Sohn. Aber nun ist diese Zusage immer noch nicht eingetroffen. Fast 100 Jahre alt sind Abraham und Sarah jetzt schon und haben noch immer keine gemeinsamen Kinder. Biologisch unmöglich. Und drastisch gesagt sind die beiden ja eigentlich schon fast tot. Das muss echt ein Auferstehungsglaube sein. Unvorstellbar. Wie soll er, Abraham, noch Stammvater eines Volkes werden? Da kommen eines Tages drei Männer, Boten Gottes, vorbei. Und sie kündigen das Unvorstellbare an. Glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch. Und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah stand hinter ihnen im Zelteingang und lauschte. Sie lachte heimlich. Denn Abraham und sie waren beide hochbetagt und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie, ich bin alt und verbraucht und mit meinem Mann sieht's ähnlich aus. Wir werden uns wohl nie mehr über ein Kind freuen können. Nein, die Zeiten sind längst vorbei. Entgegen dem Augenschein und die Vernunft zu glauben und zu vertrauen, dass Gott treu ist und zu seiner Zusage steht, das fiel Sarah schwer. Ihre Lebenserfahrung hält sie davon ab, weiter zu hoffen und zu glauben. Sie lacht. Ein bitteres Lachen. All der Schmerz, das lange Warten. Sie hat genug geweint und gehofft und irgendwie war es einfacher, aufzugeben. Einfach sich mit der Situation abzufinden. Doch ein Funke Hoffnung bleibt. Für mich ist nichts unmöglich. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch. Dann hat Sarah ihren Sohn. Diese Worte gehen ihr nach. Unmöglich. Sarah nimmt im Gegensatz zu Abraham die Rolle der Zweifelnden an. Sie ist die stille Beobachterin. In ihr erkenne ich den oft unausgesprochenen Schmerz unerfüllter Hoffnungen und Wünsche. Sarah ist eine Mittragende und Mitleidende. Sie trägt die Verheißung ihres Mannes mit. Und vielmehr, diese Verheißung gilt ja auch ihr. Doch wo bleibt ihr Trost? Wo ist ihre Anrede? Denn nicht sie, sondern Abraham als Hausherr wird angeredet. Warum lacht Sarah? Ich habe nicht gelacht, Doch, du hast gelacht, erwidert der Herr ihr. Sie kann ihre Ängste und Zweifel nicht verbergen. Sie wird gesehen, auch wenn sie sich versteckt. Sie spielt auch eine Rolle, nicht weniger bedeutend als ihr Mann. Ihr ist ein Sohn verheißen. Der Herr wandte sich Sarah zu und machte sein Versprechen wahr, das er ihr gegeben hatte. Sie wurde schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Abraham wurde trotz seines hohen Alters noch einmal Vater. Genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. So kam es, dass Abraham und Sarah endlich einen gemeinsamen Sohn hatten. Abraham gab ihm den Namen Isaak, das heißt Gelächter. Das Unmögliche ist geschehen und Sarah erhebt ihre Stimme. Gott lässt mich wieder lachen. Jeder, der es erfährt, wird mit mir lachen, denn wer hätte gedacht, dass ich in meinem hohen Alter noch Mutter werde? Abraham hat Jahrzehnte darauf warten müssen, aber jetzt habe ich ihm einen Sohn geboren. Maria und Sarah, zwei Frauen, zwei Mütter, die in ihren Reaktionen unterschiedlicher nicht sein könnten. Die eine wird unvorhersehbar schwanger und lobt geradeaus Gott. Die andere wartet Jahrzehnte auf das ihr verheißene Kind und beginnt zu zweifeln. Doch zeugen ihre beiden Geschichten von der Treue Gottes. Für mich sind das treue Geschichten Gottes. Geschichten, die mir immer wieder zeigen, dass Gott treu zu seinem Wort steht. Denn Sarah und Maria hoffen auf ihre jeweils eigene Art und Weise auf das Unmögliche, nämlich dass Gott entgegen aller Vernunft seine Zusage wirklich macht. Und so leuchtet für mich in diesen werdenden Müttern das Ja Gottes hervor. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. In Jesus Christus ist das Ja. Und dieses Ja Gottes kann schwer theoretisch geglaubt werden. Wir brauchen diese Zeuginnen und Zeugen der Treue Gottes. Menschen, die in ihrer Geschichte diese Spuren der Taten und Treue Gottes aufleuchten lassen und sie widerspiegeln in ihren eigenen Worten und Taten. Menschen, die wie Maria Gott loben oder die wie Sarah zweifeln, bis sie glauben können. Menschen, die wie Paulus theologisieren und Menschen, die in der Hoffnungslosigkeit und dem Schmerz dieser Welt von den alltäglichen Wundern Gottes berichten. Und so reicht diese Spur des Ja-Worts Gottes von Abraham und Sarah über Maria und Paulus bis zu uns heute. Denn Gott bleibt nicht nur Theorie, sondern begegnet uns auch hier und heute. Gott kommt zu uns und spricht uns sein Ja zu. Ja, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jede und jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Und auch Paulus weiß, dass die Geburt Jesu erst ein Anfang ist. Jesus hat verkündigt, sein Reich aufgebaut, wurde gekreuzigt und ist auferstanden. In ihm ist das Leben, das Ja auf alle Gottesverheißungen. Er kam unter uns Menschen auf diese Welt und seitdem kann uns nichts von seiner Liebe, von seinem bedingungslosen Ja trennen. Sein Ja-Wort gilt nicht nur bis zum Tod. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Gottes Ja gilt uns Menschen, damals wie heute und auch noch morgen. Gott sagt in Jesus Christus Ja zu uns, zu dir und zu mir. Zum Beispiel, ja, du bist von Gott gewollt und geliebt, egal ob deine Pläne gelingen, durchkreuzt werden oder sogar scheitern. Ja, Gott ist bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt, auch wenn sich das gerade nicht so anfühlt oder deine Lebensumstände anders aussehen. Ja, Gott ist treu, auf Gottes Verlass, egal, ob du es gerade glauben kannst oder zweifeln. Ja, es gibt Hoffnung auf das scheinbar Unmögliche, auf Auferstehung und Leben nach dem Tod. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen Gott zur Ehre. Dieses Ja Gottes ist das Evangelium, die frohe Botschaft in der Person Jesus Christus. Und an Weihnachten erinnern wir uns daran, an die Geburt Jesu, das Weihnachtswunder. Gott wurde Mensch. Er wurde von einer von uns. Er erniedrigte sich und kam in diese dreckige und schmerzhafte Welt hinein. Gott kam in diese Welt, um mit uns zu sein. Nicht, weil wir es verdient hätten. Und Gott kommt auch heute noch zu uns und möchte uns begegnen, um uns aus all unserer Hoffnungslosigkeit zu retten. Gott kommt zu uns, weil er uns liebt. Denn Gott steht treu zu seinem Wort. Und deswegen können wir uns mit Sarah und Maria freuen. Jesus, unser Retter, ist geboren. Amen.